Herr, wir bitten dich jetzt um das Licht des Heiligen Geistes. Lass jeden jetzt das heraushören, was für sein Leben und seine Lebensgeschichte, aber auch für unser Volk richtig und wichtig ist. Nur du kannst uns in die Geheimnisse der Führung Gottes in diesem Leben einführen. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, bei der letzten Aufnahme bei EWTN hat mich der Francesco gedrängt. Ich soll etwas über die Zeichen der Zeit sagen, er möchte das aufnehmen. Dann habe ich gesagt, Francesco, ich weiß doch nichts, Zeichen der Zeit, habe ich noch nie Gedanken gemacht. Ja du, probieren Sie es doch. Ich habe gesagt, ich kann nichts probieren, wenn ich nichts habe. Also hat er nachgegeben und kurz darauf schreibt mir meine gute Ingrid von Passau, du, mir hängt das und das vor an dem Samstag vor Christkönig, du könntest doch einen Vortrag halten über die Zeichen der Zeit. Jetzt kommt die wieder mit den Zeichen der Zeit. Ich denke, jetzt muss ich mir mal endlich Gedanken machen. Und was da rauskomme ist, das müssen Sie jetzt aushalten. In der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums, Nummer 4, da heißt es, zur Erfüllung dieses ihres Auftrags obliegt der Kirche allezeit die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Lichte des Evangeliums zu deuten. Vatikanum, Pflicht. Hätten Sie schon mal was davon gehört? Darum ist, glaube ich, gut, wenn wir uns mal ein bisschen darüber unterhalten. Jesus spricht sehr oft von den Zeichen der Zeit. Denken Sie an Lukas 12, 56. Das Aussehen der Erde und des Himmels, die könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die Zeichen der Zeit nicht deuten? Das Äußere, das können wir deuten. Aber was dahinter steckt, das könnt ihr nicht deuten. Sie erinnern sich an die Brotvermehrung im Evangelium von Johannes. Und nach der Brotvermehrung ging ja Jesus nach Kapernaum, wo er dann diese große Brotrede hielt, auf die Eucharistie hinführte. Und da heißt es in Lukas 12, 56, als die Leute, die den Tag vorher die Brotvermehrung erlebt haben, wieder ihn suchen und zu ihm kommen, dann sagt er, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Was will Jesus sagen? Da wird es sehr deutlich. Das Äußere, dass sie satt geworden sind, nicht? Das hat sie bewegt, ihn wieder zu suchen, um ihn zum König zu machen. Da kommen sie billig zu Brot, ohne zu arbeiten. Sie haben nur das Äußere gesehen. Jesus hat es aber als Zeichen verstanden für das, was er dann in Kapernaum gesagt hat. Nämlich das Brot vom Himmel, das er ist. Auf das kommt es an. Hier wird es sehr deutlich. Wir sehen oft nur das, was gerade passiert. Ereignisse. Wir fragen nicht mehr, was ist die Sprache Gottes hinter dem Ereignis? Nämlich das Zeichen, das Gott gibt. Und Jesus spricht dann noch weiter, öfters von den Zeichen seiner Wiederkunft. Bei Lukas 21, 7 bis 19, da heißt es, sie fragten ihn, Meister, wann wird das geschehen? Und was ist das Zeichen, dass das geschehen soll? Nämlich, dass er kommt. Er antwortet, gebt Acht, dass man euch nicht irreführt. Denken Sie an die vielen Ideologien und Irrlehren heute. Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt. Ein Zeichen für seine Wiederkunft. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es. Die Zeit ist da. Also Leute, die von der Ankunft des Herrn reden. Er sagt, lauft ihnen nicht nach. Oder wenn ihr von Kriegen hört, von Unruhen, lasst euch nicht erschrecken. Denn das muss als erstes geschehen. Dann sagt er zu ihnen, Volk wird sich gegen Volk, Reich gegen Reich erheben. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen. Doch bevor das alles geschieht, wird man Hand an euch legen und euch verfolgen. Und im letzten Jahrhundert sind mehr Christen für Christus gestorben als die 1900 Jahre vorher. Also massive Zeichen, die Jesus schon angegeben hat als Zeichen seiner Wiederkunft. Dann spricht er von kosmischen Zeichen, vom Toben und Donnern des Meeres, lauter bekannte Sachen. Die Menschen werden vor Angst vergehen. Also einfach ein paar solche Zeichen, die Jesus gegeben hat. Und da werden Sie schon merken, auch wir Glaubenden, bleiben an den äußeren Dingen hängen. Wer von Ihnen fragt noch, wenn diese Dinge in den Nachrichten kommen, wenn das alles so gehäuft kommt, diese Zeichen? Wer überlegt noch, was ist das für ein Zeichen? Was will Gott uns sagen? Sondern wir nehmen es hin als Information. Aha, das ist wieder passiert auf der Welt. Wir haben keinen Sinn mehr, kein Spür mehr für diese Zeichen, die Gott gibt. Und darum verstehen wir die Welt nicht mehr. Nun, liebe Brüder und Schwestern, wissen Sie, von diesen Zeichen und vom Sinn kann man nur sprechen, wenn man glaubt, dass Gott der Vater ist, dass er allmächtig ist und dass er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Das ist die Grundvoraussetzung, denn kein Atheist wird über die Zeichen sprechen. Der sieht nur die äußeren Ereignisse und Vorkommnisse. Das, was halt passiert. Krieg, Erdbeben, was auch immer. Irgendwelche Vorkommnisse. Der Atheist sieht nur das. Der Ungläubige sieht nur das Äußere. Also bei der Brotvermehrung nur, ich bin satt geworden. Nicht nur. Das Äußere. Er kann, da er mit diesem Gott nicht rechnet, gar nicht fragen, was steckt denn dahinter? Also Voraussetzung ist, dass ich glaube, dass Gott der Schöpfer des Alls ist. Dass dieser Gott die Liebe ist. Und wissen Sie, Liebe will sich verströmen. Wenn eine Liebe nicht mehr fruchtbar oder nicht fruchtbar ist, stirbt sie. Und das erleben Sie und können Sie oft erleben mit Menschen, Ehepaare, die kinderlos geblieben sind, die darunter leiden. Aber sie spüren, sie möchten ihre Liebe verschwenden. Und oft finden sie dann einen wunderbaren Weg im Dienst an Menschen. Und dann spüren sie, was das für sie bedeutet, dass es etwas Fruchtbares ist, dass sie ihre Liebe nicht bloß für sich haben, sondern verschwenden. Das ist das Wesen der Liebe. Die Liebe will sich verschwenden. Gott ist absolute Liebe. Und darum hat Johannes Paul II. Hatte so diesen Gedanken immer wieder, den man immer wieder so durchhörte, nämlich, ich formuliere es mal so, Gott hat von Ewigkeit sich entschlossen, Geschöpfe zu schaffen, die zugleich seine Kinder sind. Gott hat von Ewigkeit entschlossen, Geschöpfe zu schaffen, die zugleich seine Kinder sind. Und das ist der Mensch, nicht der Engel. Also wir Menschen kommen aus einer unendlichen Liebe. Es ist diese Liebe, die sich verschwinden will. Wir sind kein Zufallstreffer. Keiner von uns. Jeder kommt aus dieser schöpferischen Liebe Gottes. Und ich denke, ich glaube, dass jeder im Augenblick seiner Schöpfung, wo er als Person, seine Seele, sein Ich von Gott aus dieser Liebe hervorgeht, dass das etwas, eine ganz tiefe Berührung war, die ganz tief eingeprägt ist in uns. Und ich spüre einfach immer bei den Menschen überall, daraus kommt, aus dieser Ersterfahrung mit dieser Liebe Gottes im Augenblick meiner Schöpfung, kommt diese tief sitzende Sehnsucht des Menschen nach Liebe, nach Unendlichem, nach Bleibendem. Gleichsam eine Sehnsucht, die ein Leben lang zurückdrängt zum Ursprung, zu dieser Liebe des Vaters. Hildegard von Bingen, glaube ich, sagte das. Es ist die tiefe Sehnsucht des Menschen nach dem Kuss des Vaters. Aber Liebe zwingt nicht. Er hat uns in diese Schöpfung entlassen. Und wenn Sie bedenken, was er Millionen Jahre vorher um des Menschen willen vorbereitet hat, diese ganze Schöpfung, die Welt, die Erde. Wenn Sie mal überlegen, was sind da alles für Schätze in dieser Erde? Also muss man sagen, Gott, du hast nichts vergessen. Du hast uns einen Raum ermöglicht, in dem wir uns für diese Liebe entscheiden können. Und du hast nicht bloß das Notwendige geschaffen, da spüren wir wieder diesen Vater, diese Liebe, dass er auch in der Zeit unserer Entscheidung Freude machen will. Denn von den Blumen können sie nicht leben, zum Beispiel. Sie sind einfach zur Freude des Menschen und so vieles. In der Schöpfung ist nur zur Freude des Menschen. Das ist genau dieser Schöpfer, der Vater ist, der uns als Kinder mit seiner unendlichen Liebe ewig beglücken will. Seine Liebe will er an uns verströmen. Also dieser Gott, er wollte Geschöpfe schaffen, wie Johannes Paul II. Sagte, die zugleich seine Kinder sind, aber keine Sklaven. Und dafür sind wir in dieser Welt, uns frei für diese unendliche Liebe zu entscheiden. Und das ist jetzt eine Grundvoraussetzung, um die Zeichen der Zeit zu verstehen. Was ist das für ein Gott? Der hat uns nicht geschaffen und dann sagt er, macht, was er wollt, am Schluss rechne ich mit euch ab. Sondern es ist ein liebender Vater, der uns nachgeht. Ein Gott, der sehnsüchtig auf jeden von uns schaut. Obwohl er jedem von uns die Freiheit lässt, gibt er jedem aber auch in seinem Leben unaufdringliche Zeichen, wenn wir vom falschen Weg abgewichen sind, wenn wir seiner Liebe entlaufen sind. Er zwingt nicht, er wirbt um uns, er wirbt um jeden. Schauen Sie, so sind die Zeichen der Zeit liebende, sorgende Rufe des Vaters. Und das zeigt uns die ganze geistliche Geschichte. Auch die Geschichte des einzelnen Menschen, was seine Berufung angeht. Nämlich die Ereignisse in unserem Leben oder sprich die Zweitursachen unseres Lebens sind die sicherste Sprache Gottes. Sicherer als eine Erscheinung. Sicherer als eine Erscheinung. Das ist die Erfahrung der geistlichen Geschichte. Gott spricht zu mir durch Zeichen. Zweitursachen. Da spüren Sie, wie wichtig die Zeichen der Zeit sind. Und wissen Sie, dieser Gott offenbart sich durch diese Zeichen auch als wirklich mein Vater. Denn es geht ihm nicht nur um das Ziel, das ewige Heil, sondern er sorgt sich sogar für mich in den alltäglichsten Dingen. In den alltäglichsten Dingen. Und das glauben ja viele nicht. Oder glauben sie es? Warum gehen sie dann nicht entsprechend mit ihm um? Warum machen sie alles selber? Warum glauben sie nicht, wenn sie mal ein Problem haben, das sie nicht lösen können, statt schlaflose Nächte sich zu bieten oder sich aufzuregen, Nerven kaputt zu machen, es ihm zu übergeben? Vater, du bist der Vater. Ich kann dieses Problem nicht lösen. Ich übergebe es absolut dir. Und dann lasse ich es ihm auch. Dann mache ich nichts mehr. Tun Sie das? Also glauben Sie gar nicht, dass er Ihr Vater ist, dass er sich aufsorgt, wie er sagt. Werft alle eure Sorge auf den Herrn. Er sorgt sich um euch. Sucht das Reich Gottes. Alles andere werfe ich dir nach. Glauben Sie das? Sehen Sie, das ist das Problem, der Unglaube der Glaubenden. Was machen wir uns Nerven kaputt, weil wir das nicht glauben? Weil wir diesem Gott nichts anvertrauen? Mir hat einfach das Beispiel vom Kardinal Meismer gut gefallen. Er hat einmal gesagt, dass er manchmal Abende hat, das kann man sich ja vorstellen, wo er sagt, ich habe ein Problem und ich kann es nicht lösen. Ob Persönlichkeit, also Beziehungsprobleme oder auch ja, Verwaltungsprobleme. Oder, er hat gesagt, ich habe immer ein Problem, ich kann es nicht lösen. Da hat er gesagt, dann sage ich dem Herrn, die Kirche, die gehört dir, nicht mir. Du bist der Herr. Und jetzt übergebe ich dir das Problem, dass du es löst. Ich kann es nicht lösen. Ich gehe jetzt schlafen. Das ist wunderbar. Das heißt abgeben. Und jetzt schlafe ich selig, denn er hat es in der Hand, der mir verheißen hat, werf deine Sorge auf den Herrn. Tun. Und erst wenn ich es tue, erfahre ich die Wahrheit, dass das Wort stimmt. Aber ich muss es zuerst tun und nicht nur ausdenken und darüber in Betrachtung halten. Tun. Das ist es genau. Wenn Sie uns so erleben, wir in den Zeichen der Zeit auch, dieses Sorgende im alltäglichen Leben dieses Vaters durch die Zeichen der Zeit. Ich erlebe plötzlich, dieser Gott ist verlässlich. Aber durch die Zeichen, und wenn ich die nicht erkenne, dann ist dieser Gott ewig eine Theorie für mich als Vater. Und da merken Sie, wie wichtig die Antenne ist, diese Sprache Gottes in den Zeichen, die er gibt, zu denken. Ich habe schon oft gesagt, wissen Sie, bei uns, weil in Nördlingen ist eine alte, mittelalterliche Stadt, da kriegen Sie keinen Parkplatz, fast nicht, innen in der Stadt, nur ein paar wenige. Und so weit laufen kann ich auch nicht mehr, ich bin ein alter Mann. Und dann sage ich dem Herrn, du, ich muss es bloß bei Zeiten sagen, ich brauche an der Stelle einen Parkplatz. Bitte sei so gut und besorgen, schick mal den Erzähl Michael hin, dass er aufräumt. Sieh, ich habe bis jetzt immer einen Parkplatz gefunden. Ich habe manchmal ein paar Minuten warten müssen, bis einer rausgefahren ist, aber ich habe ihn immer gefunden. Das glauben Sie nicht. Und manche sagen, ach, so kann man doch mit Gott nicht umgehen. Gott hat doch keine Zeit, dir einen Parkplatz zu besorgen. Da geht es doch um wichtigere Sachen. Nein, nein, dem Vater geht es um das Alltäglichste seines Kindes. Und sonst ist er kein Vater. Sehen Sie, so müssen Sie mit Gott umgehen. Und lernen, die Sprache Gottes zu verstehen. Manchmal habe ich schon den Eindruck, unsere Religionsunterrichte müssen Sprachunterrichte werden. Wo der junge Mensch lernt, die Sprache Gottes in seinem Leben zu verstehen. Und nicht irgendwelche Theorien. Das ist jetzt so eine Idee von mir, aber überlegen Sie es selber. Brüder und Schwestern. Und deshalb wage ich zu sagen, die ganze Weltgeschichte ist Heilsgeschichte. Es gibt keine Weltgeschichte neben der geistlichen Heilsgeschichte. Das gibt's nicht. Wenn ich von diesem Gott ausgehe, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der Vater ist und der die ganze Schöpfung auf den Menschen hin und für den Menschen geschaffen hat, nur, dann muss alles damit zusammenhängen. Dann kann es doch nicht etwas geben neben Gott, auf das Gott keinen Einfluss hat. Ja, dann kann ich mich doch nicht mehr auf ihn verlassen, wenn es Ereignisse gibt, wo er keinen Einfluss hat, was nichts mit ihm zu tun hat. Was habe ich denn da für einen Vater, der hilflos ist? Nein, Weltgeschichte, die ganze Weltgeschichte ist Heilsgeschichte. Und zwar sowohl im Großen der Welt, also der Völker, wie auch im Kleinen meines Lebens. Die Zeichen sind die sichtbare Sprache Gottes. Denn der ganze Sinn der Schöpfung, der ganze Sinn meines Lebens ist, mich für diesen Gott zu entscheiden. Eben für mein Glück in seiner Liebe zu entscheiden. Das ist der Sinn des Menschen und der ganzen Schöpfung. Auch sie sehen sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Dafür hat Gott alles geschaffen. Also kann es nichts geben, mit dem Gott nichts zu tun hat. Ist unmöglich. Dieser Gott wirbt in dieser Geschichte um jeden Menschen. Und deshalb, es gibt außerhalb der Vorsehung Gottes nichts. Es gibt nichts außerhalb der Vorsehung Gottes. Das ist nicht möglich, wenn Gott der Schöpfer ist. Wenn das Ziel der Schöpfung und des Menschen ist, dann wird alles, was sich ereignet, Sprache Gottes. Und wenn Sie sagen, das stimmt nicht, dann müssen Sie zugeben, dass es ein Gott ist, an dem vieles vorbeiläuft, auf das er keinen Einfluss hat, wovor er mich auch nicht bewahren kann, weil er keinen Einfluss hat. Und das ist nicht mehr der allmächtige Gott, den wir bekennen, und nicht mehr der Vater, der mich liebt. Das ist nicht mehr möglich. Wissen Sie, genau hier setzt die Antwortlosigkeit unserer Zeit an. Wissen Sie, wenn irgendwelche schlimme Dinge passieren in der Welt, Erdbeben, die Stürme, die Brände, alles, was Sie da so erleben, oder auch im Leben des einzelnen Menschen, dann kommt sofort die Frage, warum? Und oft wird sogar Gott in Frage gestellt, wie kann der das zulassen? Was ist das für ein Gott der Liebe? Sogar die Gottlosen benutzen solche Ereignisse, um ihre Gottlosigkeit zu begründen. Wo ist jetzt euer Gott, wenn er so etwas passieren lässt? Ich erinnere mich noch an den schlimmen Tsunami damals vor Jahren an Weihnachten, wo ja aus vielen Völkern Menschen umgekommen sind, die dort in Ferien waren. Und habe das nie vergessen, den Nachrichten hat ein Journalist einen deutschen Bischof angefragt. Es war etwas provozierend. Na, Herr Bischof, was sagen Sie jetzt dazu? Hat natürlich gemeint, er als christlicher Bischof, also als Christen. Was sagen Sie jetzt dazu? Und seine Antwort war, da habe ich auch nichts zu sagen. Leute, was steckt hinter dieser Antwort? Da habe ich auch nichts zu sagen. Das heißt, er hat also zugegeben, es gibt Dinge, die außerhalb der Vorsehung Gottes passieren. Das ist doch die Konsequenz dieser Antwort. Ich habe nichts zu sagen. Es gibt also Dinge, die außerhalb der Vorsehung Gottes passieren. Dinge, über die Gott nicht verfügen kann. Also Dinge neben Gott. Was ist denn das für ein Gott? Auf den kann ich mich doch nicht verlassen. Und aus dieser Sicht haben wir auf alles Warum keine befriedigende Antwort. Und hier spüren wir die Wichtigkeit dieser Frage nach den Zeichen der Zeit, was dahinter steckt. Es geht also nicht nur um die Frage, was ist die Ursache, meinetwegen damals des Tsunami, und wie kann man so etwas verhindern. Das ist vollkommen berechtigt, ganz klar. Aber trotzdem ist das noch Wichtigere, ist die Frage, Gott, was willst du damit sagen? Also nicht nur das, warum ist das geschehen, sondern wozu ist es geschehen? Diese Frage ist die Voraussetzung, die Ereignisse als Zeichen zu sehen, die Gott gibt. Wozu? Und wenn Sie an den Tsunami denken, an die vielen Menschen, die da umgekommen sind, wissen Sie, man kann da nicht einfach eine Regel sagen, sondern jeder, und Sie können mal überlegen, wenn Sie sich daran erinnern, was haben Sie im Tiefsten gedacht? Wissen Sie, es ist ganz individuell, was der Herr, was Gott, der Vater, durch so ein Ereignis mir persönlich, Ihnen persönlich sagen will. Man kann vielleicht allgemein sagen, dass es eine Mordserschütterung der Welt war. Und Gott wollte einmal darauf hinweisen, auch selbst wenn du in den Ferien bist, bist du bereit? Auch selbst in den Ferien, bist du bereit, ihm zu begegnen? Das kann eine Antwort sein, allgemein. Aber Sie können auch mal bei sich selber fragen, was habt ihr nicht damals gedacht? Haben Sie da nicht auch Zweifel an Gott gehabt? Oder haben Sie sich gefragt, Herr, was willst du sagen? Denn es gibt nichts außerhalb der Vorsehung Gottes. Es gibt nichts, was nicht zugleich Heilgeschichte ist, Heilsgeschichte, wo nicht Gott benutzt zum Heil des Menschen. Alles ist also Zeichen. Nun, es gibt diese Zeichen der Zeit im Großen, der Völkerwelt. Denken wir mal einfach an das Volk Israel. Manna in der Wüste, Wasser in der Wüste aus dem Fels. Rein äußerlich waren es einfach Nahrungsmittel. Aber das Entscheidende, was Gott ihnen sagen will, das war, dass sie erleben, dieser Gott geht mit uns. Der sorgt für uns selbst in der Wüste, wo es nichts zu essen und zu trinken gibt. Das ist das viel Entscheidendere gewesen, als nur, dass sie was zum Essen und Trinken hatten. Sondern Gott wollte ihnen etwas noch Tieferes sagen. Das war das Zeichen, das hinter diesem Manna und dem Wasser stand. Oder denken Sie, als die Leute von Giftschlangen gebissen wurden und starben, da haben die Leute sofort erkannt, es ist die Folge, dass wir von Jahwe abgewichen sind, dass wir anderen Göttern gehuldigt haben. Und sie haben sofort sich zu Jahwe zurückbekehrt. Und Moses hat dann diese Signalstange aufgestellt, gleichsam ein Vorbild für das Kreuz. Wer aufblickte, wurde geheilt. Aber all diese Dinge, oder auch später, wenn plötzlich Feinde das Volk überfallen haben, da haben sie jedes Mal sofort das als Zeichen gesehen. Immer. Sie haben die Sprache Gottes gelernt. Es war ein Zeichen, dass sie Gott untreu waren. Und deshalb hatten die anderen überhaupt die Macht, sie anzufallen. Und so sucht praktisch Gott in der ganzen Weltgeschichte nach diesem verlorenen Menschen durch Zeichen. Und deshalb ist die ganze Weltgeschichte Heilsgeschichte. Es gibt nichts einfach nur Weltliches, so wie man so sagt. Es ist immer Heilsgeschichte. Es ist immer das Handeln dieses liebenden Vaters, der nach, ja, dem davonlaufenden Kind nachläuft, ihm Zeichen gibt. Und ich habe den Eindruck, bei unserer ganzen Wissenschaftsgläubigkeit sind wir gar kaum mehr fähig, die Zeichen, die dahinter stecken, zu sehen. Wir versuchen alles zu erklären. Das ist ja nicht falsch. Das ist überhaupt nicht falsch. Sondern wir sehen nicht mehr dahinter. Wir verstehen die Sprache Gottes nicht mehr. Und darum kehren wir auch nicht um. Und deshalb kann sich manches nicht ändern in unserem Leben. Oder ich denke an die ersten 3 Jahrhunderte, wo die Kirche so verfolgt war. Mit so vielen Märtyrern. Und die Kirche ist gewachsen. Das ist ganz unverständlich. Dass ich sehe, was den Christen passiert, wie die schrecklich umgebracht werden. Und dann entscheide ich mich dafür. Da spüren wir selbst dieses Martyrium, diese Märtyrer. Die waren ein Zeichen für die Heiden. Die erlebten, was für eine Kraft dieser Christus in diesen Menschen bewirkte. Und das hat sie angezogen. Die Kirche ist unheimlich gewachsen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lernen, hinter die Situationen zu schauen. Und wenn Sie denken, heute ist die Verfolgung der Christen noch viel größer. Aber was sehen wir? Wir sehen die Ursache. Oft den Islam oder sonst etwas oder Terroristen. Aber wir sehen nicht mehr das Zeichen, das der Herr gegeben hat. Sie werden euch verfolgen, sie werden euch alle hassen. Zeichen seiner nahen Wiederkunft. Aber wer verkündet diese Zeichen, die so konkret heute sind? So konkret, die Jesus gesagt hat. Wir hören nicht mehr auf die Stimme des Herrn. Sie werden sehr oft erleben, wenn irgendwo wieder Kriege sind und das ist ja dauernd, oder gerade jetzt in unserer Epidemie, dann sind wir da und der eine sagt, das ist eine Strafe Gottes. Und der andere widerspricht ihm gleich, nein, Gott straft nicht. Was denken denn Sie? Wissen Sie, wir müssen unterscheiden. Strafe ist eine Vergeltung. Das Auge um Auge, Zahn um Zahn. Strafe ist total fruchtlos. Strafe, was Fruchtbarkeit angeht, ist sinnlos. Strafe bringt nichts Positives hervor. Das ist ein Absitzen von Untaten. Mehr nicht. Strafe ist eine Sache der Hölle. Aber Gott geht es in diesem Leben, so wie ich es Ihnen gesagt habe, wer dieser Gott ist und wie es um den Menschen geht. Gott geht es in diesem Leben nicht um Vergeltung. Gott geht es in diesem Leben um Rettung. Das muss uns mal bewusst werden. Gott will hier nicht strafen. Was soll denn das für einen Sinn haben? Was soll denn das für einen Sinn haben? Gott will retten. Wenn Sie in die Heilige Schrift hineinschauen, die spricht sehr oft vom Zorn Gottes, Altes Testament. Das hat aber nichts mit unserem emotionalen Zorn zu tun, der zerstören will und kaputt machen will. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie merken, dieser Zorn Gottes ist ein Aspekt der Liebe Gottes. Denn das Ziel des Zornes Gottes ist immer die Rettung des Menschen. Dort, wo vom Zorn Gottes die Rede ist, geht es darum, dass Gott den Menschen einfach seinem Tun überlässt. Einfach seinem Tun überlässt. Seinem sündhaften Tun. Sodass der Mensch an der Wirkung seines Tuns zur Besinnung kommt und umkehrt. Und das sind ja die Beispiele, die ich Ihnen vorher auch aus dem Alten Testament gesagt habe. Der Zorn Gottes will retten, der will nie strafen. Strafe ist Sache der Hölle. Das ist Sache der Ewigkeit. Und das, die ganze Hölle ist etwas Fruchtloses. Es ist nur ein Absitzen. Aber es ist keine Fruchtbarkeit. Strafe bringt nichts. Verstehen Sie? Sie müssen es richtig verstehen. Gott will retten. Drum alles, was sich ereignet, auch an Üblem, sind die Folgen des Handelns des Menschen, damit er zur Einsicht kommt. Gott will retten. Und selbst wenn er sie mal am Schlawittchen packt und schüttelt, er will ihnen nie etwas Böses tun. Er will sie retten, er will ihnen was sagen. Und wir sollten mal fragen, Herr, wozu, nicht warum? Das ist die konkrete Sprache Gottes. Und deshalb muss man sagen, Gott straft nicht in diesem Leben, denn das ist nicht in seinem Sinn. Er will retten in diesem Leben. Im Buch Judith 8,27 steht, wie er jene zur Erprobung ihres Herzens im Feuer prüft, Abraham, Isaac und Jakob gemeint, so hat er auch uns nicht gestraft, vielmehr züchtigt der Herr zur Warnung jene, die sich ihm nahen. Also alles dient, können Sie auch so sagen, der Erziehung des Menschen, dass er zum Heil findet. Gott will nur eines, er will mich retten. Und jetzt überlegen Sie mal, wie oft Sie Unangenehmes erlebt haben und es als Strafe Gottes empfunden haben. Was haben mir schon Leute gesagt? Ich habe ja gleich gedacht, wenn ich das mache, dann straft mich Gott. Boah, was ist denn das für ein Gott? Was soll denn das für einen Sinn haben? Er will mich doch retten. Nein, das, was gekommen ist, will mich zur Vernunft bringen. Er will, dass ich umkehre. Schauen Sie, so sind die ganzen Vorkommnisse der Geschichte der Menschen Zeichen eines suchenden Gottes. Und ich gerade auch unsere Epidemie, bin ich überzeugt, ist sicher ein Zeichen für viele Fehlhaltungen, die der Mensch heute und auch die Völker als Einzelne tun. Diese Epidemie, habe ich den Eindruck, nimmt manchen Menschen das Fundament unter den Füßen weg. Das heißt, viele, aber sie sehen wiederum nur das Äußere. Viele erleben, dass das Fundament, auf dem sie ihr Leben aufgebaut haben, in dieser Epidemie zerfällt. Die Frucht ist schreckliche Angst. Das brauche ich Ihnen nicht erklären, das wissen Sie, wie das aussieht in unserem Volk und in Europa. Schreckliche Angst. Warum? Die Angst kommt, die Epidemie hat mir mein Lebensfundament zerstört. Vielleicht war das Lebensfundament meine Gesundheit. Jetzt bin ich in der Gefahr. Vielleicht war mein Lebensding das Geld, vielleicht mein Betrieb, vielleicht mein Beruf. Vielleicht, verstehen Sie, so viel ist, wo mir plötzlich wird mich, auf was habe denn ich mein Leben aufgebaut? Das ist die Sprache Gottes. Worauf habe ich mein Leben gebaut? Habe ich es auf Gott gebaut? Auf das Ziel meines Lebens, Ewigkeit, Gott? Oder habe ich es auf dieses Vergängliche in diesem Leben gebaut? Das doch auch. Ich sage Ihnen bloß mal, es könnte so sein. Sie müssen selber überlegen, was es für Sie bedeutet. Aber für mich ist das eine Sprache Gottes. Oder wenn Sie denken, wie man gerade in dieser Epidemie um jeden Menschen ringt, wie sogar Menschen ihr Leben einsetzen, um andere zu retten. Und egal welches Alter. Und was ging voraus? Was ging voraus? Die Entwertung des menschlichen Lebens. Wenn ich an unser höchstes Gericht denke, die da behaupten, dass das Grundgesetz beinhaltet, dass jeder sein Leben beenden kann, wie er will. Dass es ein Recht ist. Wenn das Leben, das kann man wegschmeißen. Was hat denn das nun mit dem Wert des Lebens zu tun, von dem das Grundgesetz spricht? Ich sage, also für mich ist das keine Folge von Rechtsprechung, sondern von Ideologie. Aber was ich Ihnen sagen will, was ist denn das Leben noch wert die letzte Zeit, in unserem auch in unserem Land? Nicht? Oder wenn Sie an die ganzen Abtreibungen denken, von denen das Konzil sagt, dass es wirklich ein abscheuliches Verbrechen ist. Und jetzt in der Epidemie wird um jedes Leben gerungen. Auf einmal kommt der Wert des Lebens raus durch diese Epidemie. Und wir merken plötzlich, wie sind wir mit dem Leben umgegangen? Gott will uns doch auf etwas hinweisen. Also das ist jetzt bloß mal von mir Gedanken, aber denken Sie doch mal selber weiter. Es geht immer darum, er will uns nicht schaden, er will uns nicht strafen, er will uns retten, auch in dieser Epidemie. Er will uns retten. Oder schauen Sie, Sie hören heute, also was kriege ich da manchmal zugeschickt an Prophezeiungen und Sachen, was da hinter der Epidemie steht. Kann ja sein, was da für Gruppierungen sind, die die Weltregierung an sich reißen wollen, die Leute mürbe machen. Also die verrücktesten Sachen, Sie kennen es ja. Schauen Sie, und selbst wenn das wahr wäre, dass es da Gruppen gibt, die die Weltregierung an sich reißen und uns eigentlich zermachen wollen, selbst wenn das wahr wäre, brauchen Sie keine Angst haben. Das geschieht nicht neben Gott. Das geschieht nicht außerhalb der Vorsehung Gottes. Auch diese Banditen müssen mithelfen, dass der Plan Gottes erfüllt wird. Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie brauchen gar keine Angst zu haben. Wenn Sie, das ist das Positive. Er gibt Zeichen. Und selbst wenn Sie so schreckliche Dinge hören und wo Sie Angst kriegen, was machen die, was steckt da alles dahinter, jetzt gibt es die Impfung, da kriegst du eine weiße Kuh, was eingeimpft, verstehen Sie alles? Gott hat überall die Finger drin. Er ist der Vater, er ist der Herr. Es gibt nichts neben der Vorsehung. Alles ist Heilsgeschichte. Sie brauchen keine Angst zu haben. Und wenn ich dabei zugrunde ginge, wenn er mit mir diesen Weg geht, dann hat er etwas Positives vor. Da komme ich halt früher zur Hochzeit des Lammes als sonst. Sehen Sie, es ist immer positiv. Gott will nur retten. Und ihm geht nichts durch die Latten. Und es gibt nichts neben ihm. Das ist Zeichen der Zeit. Das ist gemeint. Wenn Sie das ernst nehmen, dann kommen Sie endlich mal in eine Freiheit der Kinder Gottes. Und haben nicht Angst vor dem und Angst vor dem. Und Sie haben ein klares Ziel und ein klares Fundament, auf dem Sie stehen. Und wenn Gott Ihr Fundament ist, das reißt Ihnen niemand weg. Und wenn der Himmel das Ziel ist, das nimmt Ihnen niemand. Und alles Üble kann nur noch helfen, dass ich noch schneller dahin komme. Aber mir nicht. Ich glaube, es ist so wichtig, weil diese Zusammenhänge zu sehen, Schöpfer, Mensch und Schöpfung. Und es gibt nichts außerhalb. Wir haben in Deutschland eine großartige Prophetin, die der Papst Benedikt zur Kirchenlehrerin erklärt hat, Hildegard von Bingen. Und die hat Zeichen gegeben für unsere Zeit, vor 800 Jahren. Aber wissen Sie, in Deutschland wird sie nicht verstanden. Als Papst Benedikt sie zur Kirchenlehrerin ernannt hat, hat der zuständige Bischof des Klosters, in dem Hildegard ja war, in Bingen, hat damals gesagt, wir deutschen Bischöfe tun uns schwer mit der heiligen Hildegard. Das glaube ich. Und jetzt sage ich Ihnen einmal, was die Hildegard von Bingen vor 800 Jahren für unsere Zeit gesagt hat. Hildegard beschreibt die Zukunft folgendermaßen. Die Flüsse verschmutzen, die Sonne verfinstert sich, die Luft wird vergiftet, aber keiner fühlt sich verantwortlich. Dann haben die Zeitgenossen Hildegards gefragt, du frag doch mal Gott, wann das sein wird. Dann hat er geantwortet, es wird eine Zeit sein, welche die Menschen unschwer als die ihrige erkennen werden. Denn es gibt drei Phänomene als Kennzeichen. Jetzt hören Sie mal. Dann werden Sie spüren, welche Zeit gemeint ist, sehr deutlich. Erstes Kennzeichen dieser und diese Zeit wird Unheilszeit genannt. Nämlich in dieser Zeit ist eine völlige sittliche Freizügigkeit. Bekannt, oder? Der Mensch anerkennt keine Werte und keine Normen mehr über sich, nach denen er sich ausrichten könnte oder wollte. Als Begründung behauptet der Mensch, die Tugend sei wieder natürlich, also gegen das Naturgesetz. Schließlich könne der Mensch einfach nicht himmlisch sein, er kann es nicht. Er sei nun einmal fleischlich und deshalb legt Fleisch an Fleisch und erfüllt eure körperlichen Begierden, denn so hat der Schöpfer euch ja schließlich geschaffen. Schüttelt endlich das unerträgliche Joch eures himmlischen Meisters ab, denn ihr seid irdisch. Zweites Kennzeichen dieser Unheilszeit. Es ergibt sich aus der allgemeinen Sittenlosigkeit. Nämlich, der sittenlose Mensch wird Gewaltmensch. Wer autonom sein will, muss seine sogenannte Selbstherrlichkeit mit Terror und Gewalt festhalten. Jetzt scheut sich der Mensch auch nicht mehr, einen anderen umzubringen, weil der Mensch nichts mehr wert ist. Negative Einstellungen zum Leben ist also das zweite Charakteristikum der großen Unheilszeit. Negative Einstellung zum Leben. Drittes Kennzeichen dieser Unheilszeit ergibt sich aus dem sittlichen Zerfall als auch aus der negativen Einstellung zum Leben. Es breitet sich eine seuchenartig um sich greifende Depression und eine Selbstmordstimmung über das ganze Abendland aus. Jetzt ekelt den Menschen sein eigenes Leben. Lebensekel, Lebenslangweile, Depression, Selbstmord sind wahrhaft erschütternd verbreitet in dieser Unheilszeit. Und der Herr hat ihr gesagt, jeder kann an diesem Kriterium feststellen, wann diese Unheilszeit ist, wo die Luft verschmutzt ist, wo also die ganze Natur ruiniert. Hildegard sagt, die Elemente wehren sich gegen den Menschen, weil er sie durch seine Sünde total durcheinander bringt und versaut. Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer, sie wehren sich gegen den Menschen, sie dienen ihm nicht mehr. Erde, Erdbeben, Wasser, Überschwemmung, Luft, Stürme, Brände. Ganz genau. Unheilszeit. Ich wollte Ihnen das nicht verbergen, was diese große deutsche Prophetin als Zeichen sagt für unsere Zeit, eindeutig. Sehen Sie, das sind Zeichen und das sollte uns bewusst sein. Der Herr will uns etwas sagen, aber wir brauchen keine Angst zu haben. Er will retten. Er will durch all das, was geschieht, retten. Ja. Diese Zeichen der Zeit sind natürlich nicht bloß im Großen, sondern auch im persönlichen Leben. Zum Beispiel, wenn ein junger Mensch in einer Pfarrei plötzlich zu Tode kommt, das ist doch nicht bloß eine Situation, das ist zwar schlimm, es ist doch für die ganze Gemeinde ein Zeichen, wo jeder sich fragen muss, Mensch, wenn mir das passiert wäre, wäre ich bereit gewesen, vor Gott hinzutreten. Das ist doch ein Zeichen für alle. So gibt es also in meinem eigenen Lebensbereich Zeichen, die mich angehen. Und jeder, Sie werden merken, es können verschiedene Ereignisse sein, aber jeder muss fragen, was will der Herr mir sagen? Was bewegt mich jetzt? Nicht? Oder sagen wir ganz simple Sache. Sie wollen eine Reise machen, haben sich schon riesig gefreut, gut vorbereitet. Jetzt kommt was dazwischen. Jetzt sind manche traurig, hängen der Riesel runter, nicht? Und das alles dahin. Es kann auch ein Zeichen sein, dass der Herr mich vor etwas Schlimmem bewahren wollte. Dass ich das verstehe, der Herr. Er will mir ja nicht etwas nicht gönnen, sondern er will mich vor etwas bewahren. Das ist Vater. Wenn Sie sind die Zeichen der Zeit bis in mein persönliches Leben hinein gegeben. Und Sie werden merken, wenn Sie auf die Zeichen der Zeit achten, dann werden Sie nicht dauernd über alles Mögliche, was Ihnen gegen den Strich gegangen ist, traurig sein und die Freude verlieren. So im Gegenteil. Sie werden die Führung Gottes spüren. Zeichen der Zeit. Gott wollte mich vor etwas bewahren. Oder er wollte, dass ich vielleicht jetzt merke, Gott sei Dank bin ich daheim geblieben, denn es hat sich irgendetwas ereignet, wo ich sage, Gott sei Dank war ich daheim. Ja? Also es kann so vieles sein. Oder Krankheit. Die Hildegard von Bingen sagt, wenn die Arznei dir nicht hilft, dann ist die Krankheit deine Arznei. Das heißt, dann will Gott dir durch deine Krankheit etwas sagen. Gut, ich habe schon mal das, was das, ich möchte mal was sagen von mir, dass Sie nicht meinen, das sei nur so aus dem hohlen Bauch. Wissen Sie, meine Sippe ist alles gestorben am Herzen. Auch Cousins, schon die Söhne von Cousins. Also es war für mich auch klar, das geht mich auch an. Aber ich konnte mir nie vorstellen, dass mir einer der Brustkorb aufsägt und an meinem Herz rummacht. Das war für mich also unvorstellbar. Ich habe Gott alles gegeben, habe aber nicht gemerkt, dass ich mein Herz ausgenommen habe. Und eines Tages war es soweit, dass halt nichts mehr gelaufen ist. Und ich erinnere mich, ich bin schon im Bett gelegen, konnte schon fast nicht mehr laufen. Da haben Freunde mir eine Dame aus Amerika ins Haus gebracht, die gerade in Deutschland war, die Gabe der Heilung hätte. Und da kam die und hat mit mir betet. Nach einer Weile sagt sie, sieh, ich habe den Eindruck, Gott will sie nicht heilen, er will, dass sie da durchgehen. Dann habe ich gesagt, den Eindruck habe ich schon lang. Und im gleichen Augenblick hat das Telefon geläutet, ich könnte am Montag kommen nach München. Sehen Sie, nur dass Sie spüren, ich habe das von mir gewesen, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Und wo es drauf und dran ging, habe ich gespürt, ich wollte gar nicht mehr heil werden, ich weiß nicht warum. Ich wollte da durch und war dann noch einer von den zwei, die schief gingen, ja? Hat mir der Arzt gesagt. Aber ich lebe immer noch. Aber verstehen Sie, ich sage es Ihnen nicht als Unterhaltung, sondern es stimmt, wenn die Arznei nicht mehr hilft, dann ist es die Krankheit, die mir etwas Wichtiges sagen will, die mich etwas Wichtiges lehren will. Es ist nichts mehr gegen mich. Es ist alles für mich. Das sind die Zeichen der Zeit. Alles, auch in meinem Leben, ist Heilsgeschichte. Und deshalb sollte man nicht bitten, lieber Gott, zum Beispiel, mach das und jenes, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und ich glaube, so können Sie selber einmal Ihr Leben betrachten. Mal die Ereignisse, die Sie vielleicht von sich gewiesen haben oder halt durchgestanden haben, aber nie gefragt haben, Herr, wozu? Was willst du mir sagen? Das ist die Sprache Gottes. Und ich glaube, Sie spüren, nur der Glaubende kann diese Zeichen der Zeit verstehen und durchschauen. Und damit, liebe Brüder und Schwestern, werden Sie sehen, wird auch all das, was so in der Weltgeschichte passiert und zur Zeit, Hildegard von Bingen nennt ja unsere Zeit Unheilsgeschichte, dass Sie wissen, alles ist Heilsgeschichte. Gott ruft und ruft, aber der Mensch versteht nicht mehr. Er sieht alles nur äußerlich, nur das, was geschieht, nur das, was sich ereignet. Er fragt nicht mehr nach, er versteht die Sprache nicht mehr. Herr, was willst du sagen? Was ist das Zeichen? Denn alles ist Heilsgeschichte. Bitte prüfen Sie Ihr eigenes Leben. Versuchen Sie einmal in Zukunft alles so zu sehen. Und Sie werden merken, Sie können sich vor vielem Leid, Schmerz, vor allem Traurigkeit, Sinnlosigkeit bewahren. Es gibt nichts außerhalb der Vorsehung Gottes. Und diese Vorsehung hat nur ein Ziel, jeden von uns für die ewige Liebe zu gewinnen. Das ist unser Gott und das ist seine Sprache in meinem persönlichen Leben wie im Leben der Völker.